Übrigens erstmal herzlichen Glückwunsch, ne? Ich meine, deine 100. Sendung heute, ey.
Ja, noch ist er ja nicht fertig und noch nicht veröffentlicht, aber ja, du bist
gut,
der große Jubiläumsgast.
Ja, ich bin ja stolz. Ich habe extra Hertha-Jacke angezogen und alles.
Also, ich habe tatsächlich die Tage nochmal überlegt, oder ich hatte ja vorab manchmal so überlegt, Mensch, zur 100., was machst du da eigentlich? Wäre natürlich schon irgendwas Besonderes, wenn du, sagen wir mal, jemand zur 100. Folge jemand von Hertha BSC hättest, ne? Einen Präsidenten, einen Trainer oder sonst irgendjemand. Das wäre natürlich, ich meine, ich bin ja auch nur Fan. Also das sind ja Personen, mit denen du im Alltag so nicht reden kannst. Und für einen Podcast wäre das natürlich was Großartiges. Aber auf der anderen Seite habe ich überlegt, eigentlich ist es genauso richtig, wie es jetzt ist. Denn worum geht es denn in dem Podcast? Eigentlich um Hertha und um Fans und um Exil-Herthaner. Und genau das bist du. Ja. Also eigentlich.
Aber trotz alledem ist es ja doch schon eine ganz schöne große Leistung, finde ich mal, so ein Podcast, 100 Sendungen zu machen. Und ich meine, es wird ja nicht die letzte sein. Du wirst ja da noch bestimmt noch weiter am Ball bleiben. Und ich finde das also fantastisch. Ja, also nur mal jetzt so von uns jetzt gesagt, dass ich das halt wirklich. Ich höre das schon seit Jahren und bin richtig überrascht, dass ich jetzt in diesem Podcast auch irgendwo ein Mitglied bin.
Ja, danke. Also machst mich ja fast ein bisschen verlegen, aber was ich
eigentlich... Verlegen machst du mich, dass ich dabei sein darf.
Was ich eigentlich eben noch sagen wollte, ich glaube, der Podcast bleibt sich am meisten treu, indem er bei den Fans bleibt. Und das ist auch okay so. Schließt ja nicht aus, dass man auch mal mit jemand anderen reden kann. Du bist ja so gesehen auch ein Vorbild irgendwo oder jemand, der, obwohl er so weit weg wohnt von Berlin, nie weder Berlin aus dem Herzen gelassen hat, noch Hertha BSC. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ist ja, hättest du dir auch nicht erträumen lassen, oder?
Naja, ich sag mal, als ich vor 11 Jahren hier rübergekommen bin, da war das schon irgendwie komisch gewesen. Ich habe ja war bei der nochmal die letzten Spiele bei Hertha nochmal richtig genossen, wo ich im Olympiastadion war. Und naja. Aber können wir ja nachher vielleicht nochmal drüber reden.
Ja, ich überlege fast, ob wir das, was wir gerade gesagt haben, du hast so nett jetzt über mich erzählt, ich überlege fast, ob ich das mit reinnehme. Dann würde ich sagen...
Ja, machst du sowieso mal im Vorspann, machst du so einen kleinen Smalltalk, was man da vorher gemacht hat.
Ja, wobei ich jetzt ein bisschen Gefahr laufe, dass es selbstverliebt wäre, das vorab zu nehmen. Es sei denn, du sagst, lass es drin.
Das kannst du doch drin lassen. Das ist doch so, ist doch halt deine 100. Sendung.
Okay, dann lasse ich es drin. Danach schneide ich das Intro rein und dann können wir jetzt klar, quasi zum offiziellen Teil gleich kommen. Okay, bist fertig?
Ja.
Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herthaner Podcast.
Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Herthaner, ich bin Bremchen und ich freue mich euch zur... Tata, 100. Folge des Exil-Herthaner Podcast begrüßen zu können. Genauso freue ich mich aber auch drüber, dass heute der Holger in Florida sitzt und mit mir verbunden ist und wir uns jetzt gleich wunderbar unterhalten können. Hallo Holger.
Ja, hallo Bremchen und nochmal herzlichen Glückwunsch und auf weitere oder mehr als 100 Sendungen von dir, weil, wie gesagt, man hört überall auf der Welt und man hört dich immer wieder gerne.
Oh, da geht ja runter wie Öl. Vielen Dank.
Da ist wie das. Keine falsche Bescheidenheit.
Ja, wobei ich eigentlich jetzt, bevor ich gleich zu dir komme, mich erstmal bedanken muss. Es gibt ein neues Intro beim Exil-Herthaner Podcast und da ich da für sowas überhaupt gar kein Händchen habe, habe ich Hilfe, große Hilfe bekommen von Magnus und von Moritz und bei denen möchte ich mich vor allem bedanken. Ich weiß, Geschmäcker sind unterschiedlich, vielleicht der ein oder andere sagt dann, naja, vorher hat mir besser gefallen, kann natürlich sein, ist halt so, Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich freue mich aber wahnsinnig, ich hatte mir das alte Intro überhört, das hatte ich ja selber irgendwann mal gemacht und bin denen also wirklich sehr dankbar, dass sie geholfen haben. Es ist erstaunlich, wie über wie viele Wochen und Monate man sich über 30 Sekunden Intro unterhalten kann. Also echt unfassbar. Vielen Dank nochmal an beide.
Hab's schon gehört, ist gut geworden.
Ja, danke. Pass auf, dann lass uns gleich mal loslegen und einfach zu dir kommen. Du bist jetzt in Florida. Und die Frage ist ja so ein bisschen, du, ja, wo bist du aufgewachsen und wie bist du dann irgendwann in die USA gekommen?
Ja, also aufgewachsen bin ich in Berlin-Neukölln, in der Kienitzer Straße, und habe da halt direkt gegenüber vom Fußballplatz gewohnt und war natürlich wunderbar von Schule gekommen, Schulmappe in der Ecke, runter auf den Bolzplatz, und dann haben wir da gekickt und habe halt selber Fußball gespielt bei VfB Neukölln, bin alle Jugendabteilungen da durchgegangen, habe immer erste Mannschaften gespielt. Wobei ich sagen muss, falls mich jetzt irgendjemand als Holger Engel hört, damals hieß ich Holger Stasewski. Ich habe vor 27 Jahren den Namen meiner Frau angenommen und ja, und heiße jetzt halt so, wie ich aussehe. Nein, Schatz.
Ja, wobei meine Frage war eben ein bisschen voreilig, wie bist du in die USA gekommen? Fußball selber gespielt, kommst aus Berlin, wie kam denn der Kontakt zur Hertha?
Ja, wie so immer, Vater, bin mit meinem Vater ins Olympiastadion und habe natürlich dann da auch die Spiele mitverfolgt teilweise, wobei ich auch noch ein bisschen verrückter war, weil ich war so ein Autogrammjäger und bin halt wirklich immer, weil die Mannschaften sind ja immer eingeflogen über Tempelhof, und da ich ja eine halbe Stunde oder 10 Minuten vom Flughafen Tempelhof entfernt wohnte, bin ich immer hingefahren mit einem Viererbus, und dann habe ich mir immer Autogramme geholt von den ganzen Spielern und war halt sehr verrückt. Unter anderem auch teilweise, denn da es ja früher im Olympiastadion war, dass sie sich nicht auf dem Spielfeld warm gemacht haben, sondern außerhalb des Stadions. Da gab es einen Tunnel und da kamen die raus und ich wusste, wo das war, und dann sind wir da auch immer hingelaufen. Und manchmal hat man da dann auch noch ein Autogramm gekriegt. Da war es ja noch nicht so mit den Selfies, was ja jetzt der Fall ist. Jetzt macht man ja nur noch Selfies, macht man ja weniger Autogramme. Aber damals war es halt so, da hast du Autogramme gesammelt.
Wie wusstest du denn immer, wann die Tempelhof ankommen? War das, Internet gab es ja noch nicht, und ich war doch einfach auf gut Glück dahin, oder wie hast du das gemacht?
Nee, es stand immer am Freitag in der Zeitung, in der BZ.
Ach,
da stand ein ganz kleiner Artikel, wo dann stand, die Mannschaft kommt, Flughafen Tempelhof, dann und dann an.
Ach, wie cool.
Dann hingefahren.
Waren denn da viele oder eher wenig? Oder warst du der Einzige?
Doch, da waren schon ziemlich viele. Da kommt natürlich auch die Mannschaften dann an. Bei Bayern waren es dann noch mehr. Aber bei den normalen, oder bei Gladbach damals, weil Gladbach war ja auch eine Spitzenmannschaft, damals wie heute. Aber im Großen und Ganzen waren halt immer doch eine ganze Menge Leute da.
Hast du die Autogramme noch?
Ja, die habe ich irgendwo auch noch. Aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wo sie sind. Die sind in irgendeiner Kiste gelandet und die sind auch noch da. Aber wo ich sie jetzt genau habe, kann ich dir nicht sagen. Ja, aber es war immer eine aufregende Zeit, vor allen Dingen, wenn man dann immer gegenüber von denen gestanden hat. Und dann waren ja auch immer diese netten Hallenturniere in Berlin noch damals. Und da habe ich dann auch als einziges Mal ein Autogramm von Gerd Müller erhalten.
Wow.
Den ich sonst nie gekriegt habe, aber da habe ich ein Autogramm von ihm erhalten. Wobei ich noch eine kleine Story sagen kann. Wir waren dieses Jahr in Fort Lauderdale und er hatte ja damals das Restaurant hier in Fort Lauderdale.
Ja.
Und da ist ja so viel History in diesem Restaurant, ist wirklich sehenswert. Unter anderem steht da auch der goldene Schuh von Gerd Müller und den habe ich in der Hand gehabt.
Cool.
War ein toller Moment.
Ich sehe schon beide, wir sind zwar beide Hertha-Fans, aber Gerd Müller, das war schon jemand, der war vereinsübergreifend schon ein Idol für alle, ne?
Ja, klar. Also überhaupt so Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler. Denke mal, das sind Ikonen, und die hat wahrscheinlich jeder, der Fußball liebt die drei auch.
Jetzt, also ich sag mal, wir sind ja beide deutlich volljährig. Also du hast ja noch die Zeit mitbekommen, vor allem in den 70ern, wo Hertha ein Spitzenteam war in der Bundesliga. Und das hat sich dann nach 1980 ja doch deutlich, deutlich gewandelt. Das hieß zweite Bundesliga, das hieß Oberliga, bist du trotzdem noch hingegangen oder nur noch gelegentlich, oder ist es dann so ein bisschen abgeebbt bei dir, so wie es ja dann auch bei mir eher war?
Ja, also ich muss sagen, also wo so Oberliga gespielt haben, hat es schon abgeebbt. Da ist man vielleicht mal, wenn sie in Tasmania gespielt haben oder so, ich glaube in Tasmania haben sie öfters gespielt im Neuköllner Stadion, da ist man dann vielleicht mal hingegangen, aber ansonsten war man nicht mehr so bei den Hertha-Spielen. Und da ist wahrscheinlich auch viel Hertha-Fans weggebrochen, denke ich mal. Wo mein Sohn ja, der war ja auch dann in der Zeit geboren und so, und wo er dann 9, 10 war, da war er noch Bayern-Fan, und dann habe ich ihn aber umgepolt. Und dann ist er härter für die Ohren, als dann, wie gesagt, wie das erste Mal war, vielleicht war, kann man das auch gleich erwähnen, mein Lieblingsspiel im Prinzip gegen Kaiserslautern war in der zweiten Liga, was ja auch schon oft bei dir immer vorkommt, wo dann das Stadion ausverkauft war, war Live-Übertragung in DSF damals gewesen und trotzdem war das Stadion ausverkauft und wie die Ränge Stück für Stück aufgingen und Stück für Stück kamen immer mehr Zuschauer und auf einmal war es voll, war schon ergreifend gewesen. Und das war halt auch so das erste Spiel mit meinem Sohn, wo ich mit ihm da war und seitdem ist er halt auch Hertha-Fan. Mhm. Ja, auch hier noch. Ja, er ist ja auch hier in den Staaten und ist auch noch Hertha-Fan.
Ich glaube, gerade die, die heute jünger sind und die dieses Spiel 1997 nicht miterleben konnten, um überhaupt zu verstehen, warum das so was Besonderes war, der muss wissen, dass Hertha quasi oder faktisch zwischen 1980 und 1997 ja eigentlich nicht mehr stattgefunden hat. Man ist zwar auch mal in die erste Liga aufgestiegen, aber dann gleich wieder abgestiegen. Man war in der Oberliga. Hertha war nicht mehr existent. Und wer zu Hertha ging, der ging in ein, vor allem in ein leeres Olympiastadion mit 3, 4, 5, 6, 7, 8.000 Zuschauern. Und heute beschwert man sich manchmal, mein Gott, wie leer ist das Stadion, wenn 40.000 da sind. Aber 3.000 oder 4.000 verlieren sich da noch mehr drin. Also es war auch nicht schön, die Zeit, muss ich sagen.
War eine harte Zeit. Wenn man damals noch zu Hertha gegangen ist, war das eine harte Zeit teilweise.
Ja.
Wo ich mit meinem Vater gegangen bin, also meine Anfänge, da war das Stadion ja auch immer voll. Ich kann mich noch erinnern, das meistbesuchte Spiel gegen 1. FC Köln, da war ich auch da.
Oh.
Da haben wir im Unterring an der Bande gestanden von meinem Vater und er hat seine Hände weggehalten, dass wir nicht erdrückt wurden. Und also das war, kann ich mich auch noch leichte Züge dran erinnern, wie das Spiel so war.
Die meisten, die da waren, die sagen bis heute, naja, ob es 88.000 waren, gefühlt waren es noch mehr.
Ja, war mehr, weil waren ja alles voll. Die haben ja in Zweierreihen dahinter gestanden und die ganzen Gänge waren voll. Und dadurch, dass ja früher noch die Bänke waren, da bist du ja noch enger zusammengerückt.
Ja.
Ja, das war ja nicht so, dass du da normal Platz hattest wie jetzt mit den Schalensitzen, sondern da bist du auf den Bänken hin und aneinander gerückt und dann kam noch einer, dann bist du noch mehr zusammengerückt. Ja, also das war schon ein Erlebnis eigentlich, wenn man sich das so überlegt.
Wenn es ein Lieblingsspiel gibt, gibt es manchmal auch ein Horrorspiel oder ein Spiel, wo du sagst, da denke ich nicht mehr gerne dran. Wenn es eins gibt.
Ja.
Du musst dir aber auch keins aus den Rippen leiern.
Nee, wahrscheinlich immer noch, so wie bei allen Düsseldorf-Spiele, das Relegationsspiel. Ja, mit diesem Skandal da während des Spiels und so. Ich kann immer noch nicht verstehen, dass dieses Spiel weitergelaufen ist, nachdem der Elfmeterpunkt rausgerissen wurde und die Zuschauer, die in 40 Stunden normalerweise hätte das nicht wieder angepfiffen werden dürfen. Weil ich möchte nicht wissen, wenn Hertha da wirklich nur das 2-2 geschossen hätte, was dann passiert wäre. Die Zuschauer am Rand gestanden und dann tralala. Oh, weia.
Ja, das gut. Die Bezeichnung positiver Platzsturm ist, glaube ich, ein Wortungetüm, eine Wortkünstlichkeit, die sagt man sonst im normalen Leben auch nicht.
Ja, also das versteht kein Mensch. Das wird doch keiner mehr verstehen. Ja. Ja, da passiert es, ja. Aber halt der DFB ist halt da sowieso, sag ich mal, nicht so härterfreundlich immer. Schon immer gewesen, finde ich. Und deshalb brauchen wir uns darüber eigentlich auch nicht wundern.
Ich war eben ein bisschen voreilig mit meiner Frage. Ich hatte eben schon gesagt, wie bist du in die USA gekommen, aber eigentlich wäre jetzt der bessere Zeitpunkt, das zu fragen. Jetzt bist du in Berlin aufgewachsen, Hertha-Fan und dann der große Schritt, irgendwann in die USA zu gehen. Warum? Was hat dich so fasziniert? Denn du hast das ja auch recht spät gemacht, also sagen wir mal schon als U50.
Oh ja, ja, ich war U50 war ich, also war vor 11 Jahren und wir sind sowieso, also meine Frau, ihre Schwester ist schon vor uns ausgewandert nach L.A. und wir haben dann halt immer unsere Urlaube hier verbracht und dann ist sie irgendwann nach Florida gezogen und dann haben wir halt die Urlaube hier in Florida verbracht und Florida fanden wir noch schöner wie Kalifornien und dann ist halt mein Sohn 3 Jahre vor mir hier rübergekommen, hat dann hier eine Freundin gefunden, hat geheiratet. Und dann habe ich irgendwann in Berlin meine Selbstständigkeit aufgegeben und habe gesagt, okay, ich kann das hier auch machen. Und dann haben wir uns hier ein Frühstücksrestaurant, sind wir mit einem E2-Visum hier rübergekommen und haben dann halt hier ein Restaurant aufgemacht Und zuerst war es ein Frühstücksrestaurant und dann haben wir uns ein halbes Jahr später ein neues Restaurant geholt und wo wir jetzt The Taste of Berlin haben und mit deutschem Restaurant und die Leute lieben uns und wir sind auch sehr glücklich hier und fühlen uns sehr wohl.
Ja, also ich hab dir das auch schon mal gesagt, also ich fand das unheimlich mutig. Ich bin ja jetzt in einem ähnlichen Alter, wie du damals warst und so einen großen Schritt zu machen, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Jetzt lebe ich auch alleine, habe da jetzt keinen Sohn. Ich meine, verstehe, dass das dann der Schritt ein bisschen einfacher fällt, aber man muss ganz schön Mut aufbringen, da nochmal neu anzufangen eigentlich, also auch beruflich ja wieder neu anzufangen.
Ja, im Prinzip schon. Aber irgendwo haben wir uns gedacht, wir haben nicht viel zu verlieren. Unsere Familie ist eigentlich hier drüben. Meine Familie ist alles noch in Berlin. Aber von meiner Frau, die Familie ist hier, mein Sohn war hier. Und das war eigentlich wichtig. Und irgendwo haben wir uns gesagt, also was ich in Berlin machen kann, das kann ich hier schon lange machen. Und wir haben uns einfach dann zusammengepackt, unsere Sachen in Container gepackt, rübergeschifft, ein Visum beantragt und dann haben wir den Schritt gewagt. Und ich habe ihn bereut, muss ich also ganz ehrlich sagen. Also wir haben hier ein wunderbares Leben. Lebensstandard ist schon durch die Wetterumstände viel besser, sag ich mal. Wenn du 3, 8 bis 9 Monate über 30 Grad hast und ich sage mal, anfängst rumzujammern, wenn es bloß 20 Grad sind und dir dann schon Jacken überziehen musst, weil dir zu kalt ist, da kannst du schon sehen, dass es einem hier ganz gut gefällt.
Ja.
Jetzt. Und man darf auch nicht vergessen, ich spiele auch Golf noch nebenbei, was das ganze Jahr über machen kannst. Und der Strand ist in der Nähe. Wir haben eine Stunde zum Strand und dann bist du am Golf von Mexiko und es ist wunderschön. Mhm. Also ich kann nur sagen, ich habe alles richtig gemacht.
Ich meine, ich bin jetzt nicht naiv. Mir ist klar, dass ich nicht in 2, 3 Minuten mit dir besprechen kann, was die größten Unterschiede zwischen Deutschland und den USA sind. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Serie von Folgen drüber machen. Ich kann das natürlich immer nur einen Tick ankratzen. Letztens der Lukas, der hatte ja schon ein bisschen erzählt, was für ihn so ungewohnt war. Also was waren das? Die Klimaanlagen, die so unheimlich kalt sind, dass so wahnsinnig viel mit dem Auto gefahren wird und recht wenig gelaufen wird oder dass man schon fast auffällt, wenn man mal läuft. Gab es darüber hinaus noch Sachen, die für dich komisch waren da drüben oder gewöhnungsbedürftig oder auch gut und schön?
Also wie gesagt, mit den Klimaanlagen, das ist schon teilweise in den öffentlichen Gebäuden sehr heftig. Da hat er vollkommen recht gehabt. Aber wenn du jetzt so wie wir jetzt selber wohnst, dann machst du dir halt deine Temperaturen sowieso, so wie du das brauchst. Und Autofahren ist ein Muss hier. Du kannst wirklich wenig laufen. Und als wir damals rübergekommen sind, da sind wir mit meinem Enkelsohn, wollten wir spazieren gehen, weil der kam nie aus der Wohnung raus. Der dachte, das gibt's doch nicht. Du musst an die frische Luft. Und wir runtergegangen mit ihm, haben so ein kleines Auto mit dir. Ja, wir waren in 10 Minuten wieder oben, weil du hast das nicht ausgehalten. Und da habe ich dann verstanden, okay, du fällst als Fußgänger fällst du auf hier in diesem Land. Ja, also es ist halt so. Du läufst nicht, du fährst nur, bist immer mobil. Du fährst sogar auf der anderen Straßenseite rüber, wenn du irgendwas kaufen musst oder sonst irgendwas. Wenn du an der Mall bist, dann fährst du von der einen Seite zur anderen Seite, wenn du weißt, du musst da wieder raus. Und weil du halt dich nicht so lange draußen aufhalten willst oder weil es halt zu warm ist. Ja. Ganz einfach.
Dann frage ich nochmal umgekehrt. Gibt es denn was du vermisst aus Deutschland oder aus Berlin neben Hertha jetzt mal?
Also neben Hertha vermisse ich nichts.
Mhm. Nicht mal deutsches Brot, ich sage immer deutsches Brot, weil die meisten immer sagen, ja, Brot ist ein bisschen schwierig hier.
Ja, nun muss man das vielleicht anders sehen, weil ich habe ein deutsches Restaurant, ich habe deutsche Brötchen bei mir, kriege die Rohlinge aus Deutschland geliefert, habe die deutschen Brötchen, habe mein Frühstücksbrötchen hier, ganz normal, und Schnitzel habe ich ja alles. Ich habe ja das, was man in Deutschland haben will, habe ich ja, vom kulinarischen her. Ja, und das Einzige, was man vielleicht kulinarisch noch vermisst, ist das jugoslawische Essen, also jetzt kroatische, und den Döner. Wir waren letztes Jahr waren wir in Berlin, der erste Weg ging zum Döner. Weil Man vermisst es.
Ja, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, deshalb muss ich lachen.
Ja, die Sachen, die du nie nicht hast, die vermisst du halt. Das ist halt immer das Problem.
Ja, und ja. Vor Ort in den USA gibt es keinen Döner oder gibt es den nicht so oder kann man das nicht vergleichen?
Na, man kann es eigentlich nicht vergleichen. Es gibt hier in Tampa, gibt es einen Dönerladen und ja, gut, er geht zur Not, aber ist halt nicht das Gleiche, als wenn ich auf dem Madam in den Dönerladen gegangen bin und hab mir da einen schönen Döner geholt.
Was ich sehr witzig fand, dass mir immer erzählt wurde, dass viele Amerikaner sich immer über die deutschen Kippfenster oder die Kippstellung bei Fenstern wundern oder erschrecken, weil die immer Angst haben, das Fenster fällt raus. Find's dann aber, wenn sie hier sind, ganz gut und find's eigentlich schade, dass es denn in den USA nicht gibt. Aber da, das würde ich dir jetzt in den Mund legen, wenn ich jetzt sage, du vermisst Kippfenster. Nicht wirklich.
Nee. Also, meine, hier kannst du die Fenster von oben und von unten aufmachen und du hast, machst die sowieso nie auf.
Ja, wegen Klimaanlage machst du die nicht auf, ne?
Ja.
Ey, auch gleich dran denken können. Ja.
Vor allen Dingen draußen so warm, wenn du Fenster aufmachst, wenn du durch die Terrassetür durchgehst, du machst hinter dir die Terrasse zu, weil sonst wird es da drin gleich warm. Und von daher kannst du ja nicht machen. Du brauchst nicht diese frische Luft in dem Sinne, wie man das in Deutschland gemacht hat. Mhm. Jetzt zu der Zeit, wo wir jetzt sind, zum Beispiel heute Morgen waren es 17 Grad hier draußen, lässt du die Tür offen. Da ist es herrlich. Da kommt dann die frische Luft drin. Da hast du dann auch so wieder dieses Gefühl, okay, du kannst die Tür offen lassen. Ja, aber ansonsten machst du das nicht.
Wie verfolgst du denn Hertha vor Ort? Denn so mal schnell nach Deutschland fliegen, ist nicht so einfach. Kostet Geld, kostet Zeit. In Corona-Zeiten ging es nicht. Wie machst du das von den USA aus?
Ja, ich muss sagen, also du siehst hier mehr Bundesliga als in Deutschland. Hm? Du siehst auf ESPN Plus, kannst du alle Spiele sehen, die ansehen. Und dann habe ich auch ein deutsches Fernsehen, wo ich ja auch alles sehe, Sportschau. Und das Schöne ist hier bei Joint TV ist es, da kann ich auch 14 Tage zurücksehen. Ja, wow. Also ich muss durch die Zeitversetzung, wenn ich jetzt nur Live-Spiele sehen könnte, dann hätte man ein kleines Problem. Aber dadurch, dass man das auch 14 Tage zurückversetzen kann noch, also ich kann heute mir die Sportschau von letzter Woche ansehen, wenn ich möchte. Und dadurch ist es natürlich alles ganz gut. Also wie gesagt, rein fernsehtechnisch oder so habe ich überhaupt gar keine Probleme. Und da läuft es also wunderbar. Ich kriege ja so alles mit. Und was ich von Hertha sonst noch so erfahren möchte, kriege ich über den Hertha-App mit oder halt über die Podcasts von dir oder von Hertha Base, die auch immer höre. Und da macht es dann schon immer Spaß.
Wobei man noch erwähnen sollte, durch den Zeitversatz, du kannst sowas natürlich dann nur am frühen Morgen sehen, ne? Also ja, zu einer ungewöhnlichen Zeit, wo man normalerweise keinen Fußball guckt.
Ja, die Bundesligaspiele fangen hier dann immer um 9.30 Uhr an. Freitags ist es ganz gut, da fangen sie um 14.30 Uhr an. Und da ich mein Restaurant so konzipiert habe, dass wir immer einen Break haben, das heißt von 14 Uhr bis 17.30 Uhr habe ich einen Break. Da fahre ich dann immer nach Hause, kann das Spiel sehen und dann fahre ich wieder zur Arbeit.
Kennst du denn andere Hertha-Fans in den USA? Bist du da der Einzige, den du kennst? Also vor Ort? Du bist ja bei Tampa.
Naja. Ja, also wenn man hier so sieht, hat man hier eigentlich nur Bayern München-Fans. Mhm. Weil Bayern München ist der Vorzeigeverein in Deutschland. Unter anderem auch, wie gesagt, bekannte Deutsche, die halt auch Bayern München-Fans sind, die wissen aber, dass ich Hertha-Fan bin. Und wenn dann immer so ein nettes Hertha-Spiel ist, hauptsächlich in der letzten Saison, dann kriege ich immer die netten Messages. Ja, und die nicht dann immer so schön sind. Aber da stehe ich drüber. Ja. Ich liebe meine Hertha und
wenn ich andere Hertha, ja?
Und da geht nicht dran vorbei, wollte ich bloß noch sagen.
Wenn ich andere Hertha-Fans erwähne, dann wäre das ein ganz guter Punkt nochmal oder ein ganz guter Zeitpunkt, dass ich gerne mal kurz grüßen würde, nämlich den Marcel in Orlando, der hatte sich letztens auch nochmal gemeldet, mit dem haben wir immer eine Folge gemacht. Den Yannick in New Jersey, auch mit dem gab es ja schon mal eine Folge, also auch ganz liebe Grüße. An den Lukas sowieso, der ist, glaube ich, jetzt nicht mehr in Orlando, der wird demnächst ja wieder nach Berlin zurückkommen. Und auch den Volker in Kalifornien, den möchte ich auch gerne grüßen. Und ich will noch kurz erwähnen, Hertha North America ist ein offizieller Fanclub in den USA und in Kanada. Und wer da einen Anschluss sucht, kann sich an die wenden. kann man ja vielleicht auch nochmal bei der Gelegenheit erwähnen.
Ja, mit den Hertha North America hatte ich auch schon Kontakt gehabt und wir hatten dann auch schon gesimst und dann hatten wir WhatsApp-Gruppe gehabt. Aber das war mir immer zu anstrengend, denn irgendwann während des Spiels haben die nur geschrieben und da ging dann nur mein WhatsApp ging immer an und dadurch, dass ich ja eigentlich mein Handy immer ausschalte, wenn die Live-Spiele sind, weil Deutschland ist ja immer 1-2 Minuten voraus von mir und Freunde auch in Deutschland, die schreiben dann immer gleich Tor rein und tralala und darum mache ich da immer auf stumm und will das immer eher nicht hören.
Ja, weil du sonst so früh mitkriegst, ne? Also du brauchst gar nicht mehr live gucken, wenn dir die anderen das schon immer schreiben, ja. Okay, das
ist
doof.
Ja, das ist immer so ein Problem, ne? Es kommt dann auf immer, oh ja, Lutzen schreibt schon wieder Tor. Oh toll, meine ich jetzt. Und dann 2 Minuten später fällt der Tor hier. Ja, da denkt man dann immer, super.
Ja. Sag mal, darf ich das fragen? Bist du eigentlich Mitglied bei Hertha BSC?
Nein, ich bin nicht mehr Mitglied. Also dadurch, dass damals war ich Mitglied gewesen bei Hertha, aber das ist so kompliziert gewesen, als ich dann hier nach Amerika gegangen bin. Und dadurch, dass ich ja jetzt kein deutsches Konto mehr habe, und da habe ich dann einfach gesagt, okay, dann lassen wir das sein.
Das ist nämlich ein Thema. Kann
auch ohne Mitglied Hertha sein.
Das würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen. Ich habe das den Tag schon bei Twitter mal geschrieben, ich habe da aber keine großen Rückmeldungen bekommen und würde jetzt diese Folge ganz gerne nochmal nutzen, dass die Hertha-Fans, die Mitglied sind oder Mitglied werden wollen und im Ausland sind, dass die mal mir Feedback geben könnten, weil eigentlich seit 4 Jahren höre ich immer wieder so Stückwerk von diesem Thema. Genau die Geschichte, die du jetzt erzählst, dass viele sagen, ich war Mitglied, dann bin ich weggegangen und seitdem bin ich nicht mehr Mitglied, weil einfach die formalen, meistens ging es dann um Bezahlen, weil es nicht möglich war, bei Hertha Mitglied zu sein und die Mitgliedsbeiträge sozusagen zu begleichen. Und ich finde das so schade. Ich höre das jetzt immer wieder. Ich habe dann gehört, dass es dann über neue Zahlsysteme eigentlich wieder gehen sollte bei Hertha BSC. Dann höre ich dann doch wieder, nee, es hat nicht funktioniert. Und toll wäre, falls jemand das in letzter Zeit mal probiert hat und positive Erfahrungen gemacht hat oder negative, falls die sich mal melden könnten, damit man mal mitkriegt, stimmt das jetzt eigentlich? Ist das immer noch so ein Problem? Oder hat sich das inzwischen verbessert? Denn eigentlich ist es ja schade. Also ich vermute mal, FC Bayern München, die werden in der ganzen Welt Mitglieder haben und die können das ja auch. Warum kann Hertha das dann nicht? Nur ich weiß eben zu wenig, wo die konkreten Probleme liegen und ob sie auch aktuell noch bestehen.
Ja, ob sie aktuell bestehen, weiß ich leider auch nicht. Aber auch wenn ich jetzt Mitglied werde, dadurch, dass ja die Mitgliederversammlungen sowieso nicht online gestellt werden, beziehungsweise dass ich da mehr oder weniger ausgeschlossen bin, wenn sie die jetzt alle online übertragen würden, wenn ich dabei sein könnte online, dann wäre das ja auch nochmal ein Anreiz mehr. Ja, ich meine, Hertha stand ja irgendwie, dass sie das irgendwann jetzt machen wollen. Und bei Corona haben sie das ja gemacht, dass sie die Mitgliederversammlung online geschaltet haben. Aber im Augenblick wohl sind sie noch dabei, da rauszutüfteln, habe ich gehört.
Ja. Na, es gab mal einen Entwurf, die Satzung zu ändern, weil das eine Voraussetzung gewesen wäre. Das ist dann aber zurückgezogen worden und seitdem ist diese Satzungsänderung meines Erachtens aber nicht wieder nochmal vorgeschlagen worden. Leider fehlt mir der letzte Stand, wie es da jetzt weiterging, weil allein das, was du sagst, dass es ja eigentlich schade ist, nicht mehr Mitglied zu sein, weil es nicht formal nicht geht und auch weil der Anreiz fehlt, weil man ja gar nichts tun kann aus der Ferne, ja. Ist eigentlich schade. Eigentlich, ich würde jetzt mal unterstellen, eigentlich will Hertha woanders hin, aber die Realität ist auch wieder eine andere. Eigentlich ist es schade.
Ist auch ein Problem. Meine Frau, die hat ja auch öfters mal Sachen bestellt bei Hertha. Und es war aber teilweise wirklich problematisch, die Sachen dann hierher zu kriegen. Weil die Versandkosten und alle, das wurde dann immer teurer. Und dann waren halt die Jacken doppelt so teuer im Prinzip. Oder die T-Shirts doppelt so teuer wie das eigentliche Produkt gewesen. Und da hat man dann auch sein lassen, ja. Man deckt sich halt immer ein, wenn man denn mal nach Berlin kommt, dann deckt man sich halt ein mit irgendwelchen Sachen.
Wobei, da weiß ich gar nicht, ob der Hertha daran schuld ist, weil es tatsächlich so ist, wenn du mal teilweise Versand in die Schweiz, in die USA, nach Japan oder so machst, die sind einfach echt teuer. Und
Hertha kann natürlich wenig
daran ändern, dass grundsätzlich der Versand so teuer ist. Das liegt ja nicht an Hertha, sondern einfach wirklich an den tatsächlichen Versandkosten, die da entstehen. Ich glaube, sonst würde Hertha das gerne ändern, aber die wollen es natürlich jetzt auch, ja, die geben es natürlich weiter an den Käufer.
Ja, natürlich. Ich meine, ist halt so, dass die Versandkosten dann halt auch sehr, sehr, sehr teuer sind. Hm. Ja, ist ja okay. Wie gesagt, also wenn Freunde kommen, bringen sie mir manchmal Jersey mit. Und wenn andere kommen, oder ich bin letztes Jahr nach Berlin gefahren und habe mich ja dann auch eingekleidet, habe ja dann mehrere Sachen gleich geholt und habe den Fanshop leer gekauft. Und dann war auch gut.
Ich habe uns noch ein Stichwort gemacht, nochmal zu Hani Mukhtar. Ich habe dich aber vorab nicht gefragt, ob du den überhaupt beobachtet hast in den USA. Ich hatte es letztens schon mal mit dem Lukas angesprochen. Wir waren uns nicht so sicher, ob das eine Verstärkung für Hertha BSC sein könnte, weil wir der Meinung waren, dass einfach die Major League Soccer ein anderes Niveau hat als die Bundesliga. Hättest du eine Meinung dazu? Oder bringe ich dich jetzt in die Verlegenheit durch die Frage?
Nee, Verlegenheit nicht. Also
ich nicht tun möchte.
Ich denke schon, dass die Liga also schon ein bisschen schwächer ist wie die Bundesliga im Allgemeinen. Ich sage mal, hier gibt es auch Spiele, die sind fantastisch, wo du sagst, oh Mann, toll. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, dass das doch ein bisschen eine andere Liga ist. Und ich glaube, so wie das auch Lars hieß er,
mit dem Lukas. Lukas.
Lukas. Lukas, der hat es doch, glaube ich, ganz gut formuliert, dass wenn er, sag ich mal, für eine kleine Ablöse zu Hertha kommt, ist er ein guter Ergänzungsspieler. Aber hier hat er seinen Star, hier ist er ein Star. Und den sollte auch beibehalten. Und deshalb würde ich denken, dass er sich hier wahrscheinlich auch besser und wohler fühlt, als wenn er nach Berlin kommen würde und einer von vielen ist. Hm. Ja. Und vor allen Dingen, weil er hier auch, glaube ich, viel mehr sein Potenzial ausschöpfen kann. Weil in Deutschland wird er dreimal was auf die Socken kriegen, wird er hier nicht so doll kriegt. Und dann überlegt er sich beim vierten Mal vielleicht auch ob er das Dribbling macht. Ja. Und dann nimmt er sich dann seine Stärke.
Ja, ich fürchte auch, dass Hertha das wahrscheinlich alleine schon aus Gründen der Ablöse wahrscheinlich nachher gar nicht machen wird. Die werden eine Ablöse verlangen und im Moment Hertha muss sparen, auf Teufel komm raus. Und dann sehe ich das auch nicht, denn der wird wahrscheinlich dann auch noch andere Leute finden oder andere Vereine, die sagen, ja, Ablöse bezahlen wir. Also vielleicht ist das auch ein Grund, dass es nachher von ihm aus gar nicht funktionieren wird. Es wird am Geld scheitern wahrscheinlich. Die Folge heute, die ist in mehrfacher Hinsicht ja immer mit einem Blick in die USA. Einmal wegen dir natürlich sowieso, aber es gibt noch andere Themen und immer wieder finden wir uns in den USA wieder. Das nächste Thema, wo wir in Miami eigentlich sind, ist der mutmaßlich neue Investor von Hertha BSC, der, wenn ich es richtig verstanden habe, 777 Partners heißt. Und ja, die sitzen in Miami, haben heute schon Anteile an Fußballclubs, gelten als sehr erfahren im Fußballgeschäft, eine andere Nummer als Lars Windhorst. Da fragt man jetzt den Gründer da, dass den Gründer und CEO, Josh Wonder heißt er, dann sagen die, naja, also Tradition und Identitäten der Vereine, die wollen wir nicht verändern. Jetzt mal so von dir aus, was hältst du davon? Glaubst du, das ist eine gute Idee? Vor allem, sind die besser als Lars Windhorst?
Ich denke, alles ist besser wie Lars Windhorst.
Schön.
Ja, also ich meine, da braucht man nicht drüber reden. Aber ich denke mal auch, dass wenn 777 wird sich nicht so in den Vordergrund spielen wollen. Ich meine, die sind ja mehreren Vereinen auf der ganzen Welt, die sind in Brasilien, die sind in Australien, haben sie einen Club, Melbourne Victory aus der dritten Liga, oder in Brasilien haben sie einen Zweitligisten. Die wollen die Vereine, alte Traditionsvereine wieder hochbringen und wollen dabei unterstützen, aber wollen nicht in den Vordergrund treten. Und ich habe rausbekommen, dass halt ein Deutscher, der Fußballdirektor geworden ist, der Johannes Spohr, der war vorher bei Hoffenheim, HSV und bei Leipzig. Und der ist jetzt da der Fußballdirektor und für global, so wie sie das nennen, weil sind ja auch global, sind ja überall auf der Welt. Und von daher denke ich mal, ist das vielleicht ein ganz gutes Ding, wenn Hertha sich da mit denen zusammentut. Und außerdem habe ich auch gehört, dass die nicht wohl die Einzelanteilseigner sein sollen. Die sollen wohl sich dann irgendwie splitten wollen. Ja, die haben ja auch mehrere Sachen. Die haben ja auch eine Fluggesellschaft, glaube ich, oder so. Die 777. Und dadurch werden die sich vielleicht auch ein bisschen splitten und werden Hertha auf mehreren Ebenen denn helfen können. Vielleicht als Sponsor oder sonst irgendwas.
Okay, das weiß ich jetzt nicht.
Natürlich kommt noch Geld rein. Also von daher Da habe ich auch sehr viel Vertrauen in den Bobic und in den Präsidenten, dass die das gut in der Reihe kriegen. Und die werden das bestimmt richtig auschecken nach den Erfahrungen, die sie jetzt mit Lars Winters gemacht haben.
Es wäre komisch, wenn sie es nicht täten. Aber sie waren ja schon vor Ort. Und ich habe den Eindruck, dass Hertha BSC also da kein Veto einlegen wird. Also sie könnten ja eh selber es nicht bezahlen, aber ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Auch ich habe eigentlich die Hoffnung, dass man mit dem neuen Investor vor allem eins schafft, nämlich mehr Ruhe im Umfeld des Vereins. Das war ja zuletzt unter Lars Windhorst vorn und hinten nicht mehr möglich von dieser komischen Beauftragung da dieser israelischen Firma.
Das war ja sowieso
daneben.
Ja.
Und vielleicht.
Dass dieser Mann gedacht hat, dass sie geheim bleiben kann. Ich meine, irgendwann kommt sowas doch immer raus. Ja. Und in welcher Form er sich da gedacht hat, dass er das so praktizieren kann, ich kann es nicht nachvollziehen.
Ja, das weiß wahrscheinlich aber nur er, aber
Er ist ja sowieso so, denke ich, ein bisschen exzentrisch und dass er da sowieso die Sachen selber nicht richtig einschätzen kann, denke ich.
Ich denke mal, er sieht sich schon ganz gerne in der Öffentlichkeit irgendwo. Das ist ja eigentlich der genaue Gegenentwurf gewesen zu KKR vorher. Du hast von KKR nichts gehört und nichts gesehen. Die haben ihre Arbeit gemacht, sind irgendwann raus mit einem Gewinn. Alles war gut. Niemand von uns kennt irgendein Gesicht oder irgendeinen Namen von KKR, weil wir die nie gesehen haben. Bei Windhorst war es anders. Ich meine, gut, dass Hertha mit dieses ganze Geld verpulvert und sportlich sich nicht verbessert, ist ja eigentlich auch furchtbar. Aber wenn er mit seinem Verhalten jetzt unbedingt dem Verein geholfen hätte, ich würde sagen eher nein.
Nee. Hattest du auch mal einen Gast gehabt, der hat das wirklich sehr gut formuliert, dass das eigentlich durch diese Millionen die ganze Sache ziemlich eskaliert ist und dadurch ziemlich runtergegangen ist. Da fand ich also auch sehr gut die Sendung damals. Wie gesagt, also Lars Winters ging gar nicht und ist wohl nur positiv, wenn jetzt jemand anders rankommt und wenn 777 sich da wirklich im Hintergrund hält und dann die Leute machen lässt, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache.
Ich habe eben schon gesagt, der Blick geht in die USA. Also ich sag mal, ich würde jetzt neuen Investor abhaken, da werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, wir sind voller Hoffnung, dass es besser wird und lassen uns aber überraschen, ob es dann auch besser wird.
Ja.
Trainingslager in den USA. Wieder geht der Blick in die USA, nach Florida und vor allem in deine, also für amerikanische Verhältnisse in deine Nähe.
Das stimmt, ja. Und zwar sind wir hier in South Bradenton in der EMG Akademie. Und dazu muss man sagen, dass Freddy Bobic mit Frankfurt schon zweimal in dieser Akademie war. Und dadurch hatte ich natürlich auch die Hoffnung, dass Hertha mal wieder herkommt, als Bobic denn zu Hertha gekommen ist.
Hat geklappt. Ja,
und siehe da, wir haben's. Als er vor 2 Jahren, glaube ich, war, wo sie in Kissimmee waren, da war ich ja dann auch in Kissimmee. Und das ist auch eine Stunde in Richtung Orlando. Jetzt ist es eine Stunde in einer anderen Richtung, Richtung Naples. Und da war das auch schon sehr schön. Da habe ich dann unter anderem mit Klinsmann und alles und sprechen können. Und das war für mich auch eine ganz besondere Sache. Ja, also habe mich da im Hotel den ganzen Tag aufgehalten und die Spieler gesehen und beim Training beobachtet. Und dann war da auch ein Golfplatz nebenan und ich stand am Spielfeldrand und auf einmal sehe ich auf dem Golfplatz neben hinter mir gerade Ibisevic. Na, 4 Hertha-Spieler haben mal kurz Golf gespielt, weil die wurden vom Training befreit und haben dann eine Runde Golf gespielt. War natürlich auch sehr nett, dass man das so beobachten konnte, aber okay. Und wie gesagt, jetzt sind sie in der EMG-Akademie, ein riesen großes Anwesen. Ja,
Warst du da schon mal?
Ich selber war noch nicht da, aber ich werde hinfahren, logischerweise. Und da sind 16 Fußballfelder, da ist ein Stadion, da sind 8 Baseballfelder, da sind 4 Footballfelder, da ist eine Golfakademie mit 2 Golfplätzen, 2 18-Loch-Löcher. Die haben Sporthalle, die haben eine Fitnesshalle, wo sämtliche Fitnessgeräte drin stehen und Tennisplätze ohne Ende. Also ist, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Anwesen und wo man sich halt verlaufen kann. Unter anderem auch ein Hotel, wo man sich auch einmieten kann. Ja, also man könnte, wenn man nötige Kleingeld hat, sich auch da einmieten.
Ja. Ich hatte mal gefunden, ist auch ein schöner Satz. Ich hatte bei YouTube gesucht und hatte gefunden einen Werbefilm dieser EMG Academy, wobei die sich immer als Campus bezeichnen. Und dieser Werbefilm, der war wohl offensichtlich von Studenten. Ist das so eine Art Kombination aus Campus, Trainingslager, Leistungszentrum? Also ich habe den Eindruck, dass da auch vor allem Studenten wohnen und dort eine Kombination aus Sportstudium und Sport selber dort machen können. Kann das sein?
Nee, also soweit wie ich weiß, kommen da wirklich nur immer so Sportler hin, die sich halt aufbauen, die halt trainieren, dann werden auch so Turniere da veranstaltet, Jugendturniere, Fußballturniere werden da veranstaltet. Da kommen sie dann aus dem ganzen Land, also was heißt aus dem ganzen Land, aus Florida, von allen Seiten und spielen dann da. Und wie gesagt, also direkt als Campus würde ich es nicht bezeichnen, weil es ist nicht jetzt so. Vielleicht sind da auch ein paar Sportstudenten oder so, kann ich nicht sagen. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich bloß eine Sportstätte, wo halt sich, denke ich mal, die Profimannschaften oder halt auch Amateurwettkämpfer fit machen können und sich halt Aufbautraining machen oder sonst irgendwas.
Was mich ein bisschen gewundert hat, ich hoffe, ich habe es richtig aufgeschrieben, vom 3. bis zum 14. Januar sollen sie wohl vor Ort sein?
Vom 4. bis zum 14.
Ah, okay, dann habe ich es mir falsch aufgeschrieben. Was Hertha gemacht hat, ist, sie haben ja, nachdem quasi die Saison pausiert hat, das war ja schon früh, ab November, hat man, glaube ich, noch eine Weile noch länger trainiert. Man hat also weitergemacht, man ist im Training geblieben, hat dann Urlaub gemacht und fängt dann quasi, glaube ich, erst im Januar auch wieder so richtig an. Es gibt andere Clubs, die haben das genau umgekehrt gemacht. Die haben gesagt, okay, wir spielen jetzt nicht, die Luft ist raus. Wir gehen sofort in Urlaub und gucken aber, dass wir eine größere Zeit Vorbereitung haben. Denn das erste Pflichtspiel ist, glaube ich, schon am 1. Januar. Ich fand das ein bisschen ungewöhnlich. Mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch 2-3 Wochen trainiere und die Bundesliga ist schon vorbei, was mache ich denn dann noch? Dann bin ich doch eigentlich, weiß ich nicht, das ist doch die Luft raus, oder? Ich fand es
komisch. Ja, hat sich im ersten Moment vielleicht doch ganz komisch angefühlt. Ich habe auch gedacht, was machen sie jetzt? Weil die WM läuft und sie trainieren weiter. Alle anderen sind in Urlaub gegangen, alle anderen Bundesligisten. Und dann hat man aber so überlegt, der Sandro Schwarz hat sich wohl überlegt, dass die Nationalspieler, die in Katar sind, gut, war nur Christensen in dem Augenblick, aber wenn da jetzt noch mehr da gewesen, Luke Bakio und so, dann wären die mehr oder weniger zusammen weitergespielt, dann haben sie jetzt zusammen 3 Wochen Pause und sind dann ab Januar wieder voll im Training und die kriegen ja auch ihre Trainingspläne wahrscheinlich an der Hand, wo sie dann jeden Tag irgendwie was machen müssen. Und also vor allen Dingen hatte er den ganzen Stamm zusammen gehabt und konnte ja wirklich mal richtig was einstudieren und richtig einüben. Und vielleicht ist es nicht schlecht gewesen, dass man das im Nachhinein gemacht hat, weil noch alles frisch war. Die ersten 14 Spiele noch relativ frisch waren. Und man konnte sehen, die Fehler haben wir gemacht und die können wir jetzt ausmerzen. Vielleicht hat er gemacht, also ich fand es eigentlich nicht so schlecht, weil wenn ich jetzt sehe, dass jetzt die anderen Bundesligisten jetzt wieder im Training sind, dann haben sie über Weihnachten und Silvester haben sie dann wieder eine Woche Pause und fangen dann wieder an mit dem Training. Man weiß nicht, was besser ist, wird sich zeigen. Aber ich finde es im Prinzip nichts nicht schlecht.
Das klingt ja eher, eigentlich ist es egal, wann ich die Lehren aus der bisherigen Saison ziehe und daraus lerne und mich verbessere. Wichtig ist nur, dass ich es tue, egal wann.
Ja, das sowieso, ja.
Dann würde ich vorschlagen, vielleicht können wir ja mal einen ganz kleinen Rückblick auf das machen, was bisher in der Saison war. Ich würde jetzt keinen Saisonrückblick machen wollen. Ich habe mir keine einzelnen Spiele rausgeschrieben. Ich würde es gern ein bisschen reduzieren oder einfach mal gucken, was du davon hältst. Die Fakten sind, wir sind im Pokal rausgeflogen. Wir sind Tabellenplatz 15 nach 15 Spieltagen, haben 14 Punkte. Spielen gegen den Abstieg und man könnte ja sagen, naja, wir sind eigentlich wieder da, wo wir letzte Saison waren. Wäre dir das, was denkst du so? Was wäre dein Fazit bisher?
Also letzte Saison haben die Spiele wehgetan.
Ja.
Da wurde man richtig leidgeplagt. Diese Saison finde ich, bis auf die ersten zwei Spiele in Braunschweig und gegen Union, fand ich eigentlich, haben sie sich enorm gesteigert. Ob das spielerisch ist, ob das von der Spielanlage ist. Also man muss ja sagen, der Sandro Schwarz, als er gekommen ist, man wusste ja nicht viel von ihm. Oder beziehungsweise man wusste, dass er in Mainz war. Man wusste, dass er in Mainz nach ein paar Jahren dann nicht mehr war, weil auch Erfolglosigkeit war. Dann kam Bo Svensson und auf einmal hängt das mit Mainz bergauf. Dann war er ja in Moskau, wo man ja auch nicht viel gehört hat. Und dann kam er hierher und dann hat man gesagt, okay, mal abwarten. Ich meine, mal sehen, was passiert. Und ich muss also sagen, ich bin wirklich begeistert im Prinzip von Sandro Schwarz, weil was er, auch wie er, wo auch wie er analysiert und wie er die Sache sieht, auch nach einem guten Spiel, meine Lob kriegt er andauernd und er sagt, aber davon können wir uns ja langsam nicht kaufen, haben wir schon den ganzen Keller voll. Wir brauchen mal Punkte. Und da, meine, die haben immer knapp verloren, haben 1-0 gegen Gladbach, 1-0 in Dortmund verloren, ja. Das waren immer nur ganz knappe Niederlagen, die sie gekriegt haben. Und wenn sie die Niederlagen oder die Unentschieden-Serie von 5 Unentschieden, die sie hatten, wenn sie die umwandeln in mal ein Tor mehr schießen und diese Dinge gewinnen, ja, dann kommt auf einmal ein Lauf und dann kommt diese spielerische Fähigkeiten, die diese Mannschaft unbeschreiblich hat, dass dann kommt die viel mehr zum Tragen und dann würde da auf einmal auch der Ertrag kommen. Hm. Und das ist ja auch das, was immer gesagt wird, dass der Ertrag kommt dann und wir müssen uns reinhängen und wir dürfen nicht verzweifeln und der Meinung bin ich auch. Und weil es sieht gut aus und wie gesagt, es fehlte halt immer nur dieses eine Tor, was man hätte mehr schießen müssen als der Gegner. Man hat auch nicht 4 Tore jetzt bekommen oder dass man jetzt sagt, man wurde so wie in der letzten Saison 4-5 abgeschossen, war ja nicht der Fall. Wa? Und von daher ist das also, bin ich da positiv. Also ich bin wirklich positiv für die Rückrunde. Mhm. Und ich denke, dass er jetzt auch mit den Trainingslager und auch mit den Trainingslager nach der Saison, also nach der Vorsaison, dass er da, dass er das alles richtig gemacht hat, dass er jetzt richtig wahrscheinlich die Leute gut eingestimmt hat. Dann kommt nochmal hier der Feinschliff, wenn er jetzt hier in Bradenton ist. Und dann hoffen wir mal, dass das Beste kommt. Und vielleicht kommen ja auch noch ein paar gute Spieler. Meiner Meinung nach, man muss ja mal gucken, ne? Das sind ja jetzt mehrere Spieler.
Da kommen wir gleich zu. Und?
Ja.
Mir geht es im Prinzip genauso wie dir auch. Also ich sehe, dass Hertha sich besser schlägt, dass die Spiele ansehnlicher werden, nicht so diese Grottenkicks, die wir ja teilweise vorher hatten, wo man sagte, also wir haben ja nicht nur verloren, wir haben auch ein grausames Spiel gemacht. Ich sehe immer wieder so, ich will nicht sagen, das Licht im Tunnel, aber so kleine Glühwürmchen, wo ich immer denke, das ist ansehnlicher. Sie haben mit viel Pech das Spiel verloren, aber ich will natürlich auch nicht in Schönheit sterben. Was mich ein bisschen stört ist, meine Hoffnung war, und das ist schon fast eine ganz kleine Brücke zu Bobic, dass mit den vielen Leuten, mit denen er kam, unsere Kaderplanung besser wird. Und es gab für mich zu viel Spieler bei Hertha BSC, die vor allem im Sturm meines Erachtens auch ein Teil des Problems waren. Der Kanga hat noch nicht so eingeschlagen, wie er sollte. Ejuke hat zum Teil wahnsinnig unterhaltsam gespielt, aber nachher an dem, was effektiv rauskam an Toren, da war halt sehr wenig dabei. In Serdar finde ich in letzter Zeit im Formtiefen Maolida, der geholt wurde, funktioniert nicht, ein Sona verletzt, Davy Selke funktioniert, hat nie so richtig funktioniert bei Hertha BSC, wenn man mal von der ersten Saison absieht. Also ich habe den Eindruck, dass dieser Kaderaufbau, der ja unter Bobic besser werden sollte, immer noch ein bisschen krankt und da habe ich mir mehr vorgestellt von ihm oder mehr erhofft von ihm und dem Team, was er mitgebracht hat und das hat man auch in der Saison ein bisschen gemerkt. Ist das was, dem du ein bisschen folgen könntest?
Ja, weil die Einkäufe, die er getätigt hat, ob es nun der Bokan war oder ob es der Kilian Nsona war.
Nsona.
der überhaupt noch nicht gespielt hat. Ja, da wird ein verletzter Spieler gehört und der bleibt verletzt seit über ein Jahr. Und da ist halt durch auch das Problem, ja. Der Jovovic, guter Spieler, aber er ist halt zu viel verletzt, ja. Meine gut, man muss auch sehen, dass Hertha sich auch nicht die ganz guten Spieler leisten kann. Man muss ja sehen, dass man auf so eine Spieler zurückgreift. Auch Konga. Er ist kein schlechter Spieler, denke ich, ja. Und er macht da vorne Theater und macht, deshalb wird er auch wahrscheinlich immer wieder eingesetzt, weil er halt auch mannschaftsdienlich ist. Aber er trifft halt das Tor noch nicht. Und das versucht man halt von, das erwartet man vom Stürmer. Aber wenn du jetzt so einen Knipser von Lewandowskis Format holen willst, den kannst du dir nicht leisten. Das ist halt das Problem.
Ja, aber ja?
Vielleicht sollte er mal versuchen, das mit den Scherhardt, ja, der hat ja in der U23, trifft er ja, wie er will. Ja, oder wenn der Nankamp wieder kommt, das wirklich mal mit den jungen Spielern das probieren und nicht immer nur mit den Alteingesessenen. Und man verzeiht wahrscheinlich den jungen Eingewechselten, verzeiht man auch vielleicht mehr, als wenn ein Spieler gekauft wird und nicht die Erwartung erfüllt. Man weiß es nicht.
Also ich habe ein Problem damit, oder in Anführungsstrichen Problem damit, nochmal zu überlegen, ob das jetzt was mit Geld zu tun hat. Weil wir haben ja gerade gezeigt, wie man einige hundert Millionen verbraten kann mit sehr viel Geld für Spieler, die nicht helfen. Es ist doch kein Geldproblem, es ist ein Hauptproblem. Ja, wie stelle ich einen Kader zusammen? Ganz kurz, einen Kader zusammen. Man muss ja nur nach Köpenick blicken und sagen, die haben auch nicht so viel ausgegeben, aber die haben genau das richtige Händchen gehabt für die Spieler. Da sind die Kaderausfälle, wo man sagt, das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Ja, viel, viel weniger vorgekommen als bei uns. Und genau da hatte ich mir eigentlich erhofft, dass Bobic da einen besseren Weg gehen würde und sagt, wir bauen Spieler auf, da geht es nicht mehr um Geld und viel Geld ausgeben. Wir holen uns die Juwelen, die noch keiner gesehen hat, sozusagen, oder das Sportjuwel, was noch keiner auf dem Radar hatte. Und da, wir machen daraus einen guten Spieler und deshalb hat er vorher noch nicht so viel gekostet. Das würde ich mir häufiger wünschen.
Ja, schon. Aber wenn man jetzt mal überlegt, was wurde denn mit den 100 Millionen oder mit den 300 Millionen gekauft? Da wurde ein Piontek gekauft, der ja kein schlechter Spieler ist. Ich meine, er spielt jetzt bei der WM. Ja? Und er hat halt nur nicht gepasst. Als diese Spieler hier geholt wurden, da hat einfach das Gefüge nicht gepasst. Ja? Da wurde nur für 25 Millionen der geholt, für 25 Millionen der geholt. Kunja wurde geholt, wo man sagen kann, ist der einzige Glücksgriff gewesen, den Prez gehabt hat, weil der halt auch weiterverkauft werden konnte, wobei der uns jetzt wahrscheinlich nochmal Geld bringt, habe ich gelesen.
Ja.
Dass wenn er jetzt in Spanien nochmal weiterverkauft wird, da sind wir nochmal mit 10% bei und wenn 35 Millionen da fließen, dann kommen 3,5 Millionen nochmal zu Hertha, die wir bestimmt gut gebrauchen können.
Wir können jeden Cent gut gebrauchen.
Ja, das stimmt. Ja, aber ich meine, man muss das auch wirklich differenziert sehen, denke ich mal. Weil als wir dieses Geld hatten, wurden halt Spieler geholt, die nicht gepasst haben. Mhm. Sind keine schlechten Spieler gewesen, aber die haben halt einfach nicht gepasst. Der Luke Bartke hat nicht zu Piontek gepasst und das wurde alles nur zugekauft, ohne zu überlegen, passt dieses Spiel, was wir spielen wollen. Hm. Und da ist eigentlich das größte Problem gewesen. Und deshalb hat Hertha so viel Geld im Sand gesetzt, denke ich mal.
Ja. Ich würde noch mal einen Satz zur bisherigen Hinrunde loswerden wollen, weil ich vielleicht doch noch mal zwei, drei Spieler nennen würde. Also es ist, liegt wahrscheinlich auf der Hand. Ich war sehr überrascht, sehr positiv überrascht. Das Risiko Christensen, einen jungen Torhüter zu nehmen, hat funktioniert bei Hertha BSC. Klar, dem ist auch mal ein Fehler unterlaufen, aber das war richtig ansehnlich. Toussaint wird mehr und mehr eine Säule bei Hertha BSC. Luke Bakio, den hat keiner mehr erkannt, so wie er vorher der Ritter der traurigen Gestalt, wie er vorher war. Richtig gute, eigentlich eher mit Abstand der beste Stürmer bei Hertha BSC. Und ich würde mal sagen, den Boetius, da finde ich ganz interessant, wie der sich teilweise auch Licht und Schatten, aber in Teilen hat er mir ganz gut gefallen. Rochel wird besser und Kenny auch.
Da wird das größte Problem sein bei ihm, weil er keine Vorbereitung hatte. Und dann hat er auch noch eine Erkrankung gehabt. Und ich hoffe, dass jetzt in der Rückrunde er besser zum Zuge kommt, weil er hat wirklich teilweise dann ist abgetaucht, ist einfach in dem Spiel abgetaucht, wo man ihn wirklich nicht mehr gesehen hat. Aber ich denke mal, was entscheidend war, dass Bobic die Abwehr ausgewechselt hat im Prinzip. Ja. Mit den Rochel und mit den Kempf hat er zwei neue Innenverteidiger gebracht, die wirklich stabil da hinten drin stehen. Und da kannst du eine Mannschaft aufbauen. Man sagt ja nicht umsonst, dass die Verteidigung gewinnt die Spiele, wa? Und da denke ich mal, wenn Marvin Platten hat, ich meine, weiß nicht, ob wir jetzt schon dazu kommen wollen, der wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr, wird er ja die letzte Saison haben bei Hertha, denke ich mal. Was danach kommt, muss man mal sehen. Ne?
Na, wir haben ja nochmal einen Block Wintertransfers. Ich glaube, da können wir nochmal auf das Personelle eingehen. Ich wollte ja eben schon so ein bisschen die Brücke zu Freddy Bobic bauen und habe ja eigentlich mehr oder weniger, ich war ein bisschen unzufrieden mit der Kaderplanung. Ich hätte mir mehr Erfolg von ihm durch seine Verpflichtungen erhofft. Jetzt ist es genau dieser Freddy Bobic, der womöglich interessant ist für den DFB. Oliver Bierhoff hat aufgehört nach dieser erfolgreichen WM. Zwinker. Und Bobic gilt als ein möglicher Nachfolger. Und wenn ich mich mal so ein bisschen umhöre, ich höre einige, die sagen, ich bin nicht traurig, wenn Bobic geht. Und ich höre viele, die sagen, naja, jetzt wo es eigentlich langsam anfängt, besser zu laufen, wo man den Eindruck hat, es entwickelt sich was bei Hertha BSC. Sorry, es klingt so phrasenhaft, ich kann es nicht besser ausdrücken.
Ja, aber
es
stimmt ja so.
Jetzt geht der schon wieder der Nächste und wir hatten so viel Personalrochaden vom Präsidenten, Präsidium, Trainer, Mannschaft, alles Mögliche. Es muss doch irgendeiner mal ein bisschen was bauen. Ich meine, du bist in der Gastronomie, du weißt, dass viele Köche den Brei verderben sozusagen oder nicht gut sind in der Küche und jetzt wieder jemand anderen nach Bobic. In welche Richtung gehst du? Würdest du ihn gerne behalten wollen?
Also eigentlich würde ich ihn gerne behalten wollen, wenn er auch will. Aber wenn jetzt wirklich der DFB ruft und er hat ja schon angedeutet, dass er nicht abgeneigt ist, dann kannst du ihn wahrscheinlich auch nicht halten. Mir macht nur Angst, was kommt denn danach? Wer soll denn danach die Züge in die Hand nehmen? Und vor allen Dingen, jetzt ist wieder eine kleine Sache aufgebaut worden mit dem Bobic. Wenn auch seine Transfers, wie gesagt, nicht alle funktioniert haben. Das beste Beispiel ist auch jüngst der Lee, der ja auch irgendwie hochgelobt wurde, aber irgendwie nichts gebracht hat und jetzt wahrscheinlich auch, machen wir nachher. Und aber ich denke mal, dass es besser wäre für Hertha, wenn er bleibt, weil die Kontinuität mit Schwarz, mit Bobic, jetzt mit Bernstein ist wahrscheinlich mehr gegeben, als wenn jetzt wieder ein neuer Sportdirektor kommt. Der bringt dann wieder vielleicht ein, zwei neue Leute mit und bin ich nicht so glücklich mit. Also ich hoffe, dass der DFB einen anderen findet, der da die Kohlen aus dem Feuer holt, dass es Bobic nicht ist, dass Bobic bleibt.
Aber ganz ehrlich, ich habe mal ein, zwei Sachen nochmal rausgeschrieben, was Bobic selbst gesagt hat. Du hast das, glaube ich, ja auch schon angedeutet. Also ein Dementi von ihm, ein richtiges, ich will bei Hertha bleiben, ich gehe nicht zum DFB, ist von ihm ja bisher nicht gekommen. Hat mal gesagt, ich will von mir aus, ich habe nicht die Initiative ergriffen. Dann hat er gesagt, ich habe einen Job, ich fühle mich sauwohl bei Hertha. Dann, was hat er, warte mal, ein Zitat habe ich noch. Es ehrt einen, wenn auch dein Name bei so einer interessanten Geschichte fällt. Aber für die Eitelkeit brauche ich es nicht. Am Ende geht es immer um die Sache, um den deutschen Fußball. Da werde ich intern und öffentlich immer klar Stellung beziehen. So bin ich, da werde ich mich auch nicht verändern lassen. Ich bin immer bereit, offen und ehrlich mit den Menschen beim DFB darüber zu sprechen, was man in Zukunft zusammen alles besser machen kann. Ach, das ist für mich alles so wachsweich. Also ich finde, er lässt sich die Tür offen, oder? Zum DFB.
Ja, natürlich. Weil er sagt jetzt nicht ganz klar, er sagt, was einerseits, ich habe hier noch viel zu tun. Andererseits aber auch, dass er, wenn sie rufen, wahrscheinlich geht.
Ja. Ich habe lange über.
Bernstein hat auch ganz klar gesagt, wenn man soll Reisenden nicht aufhalten, was im Prinzip auch nicht schlecht ist, weil einen unzufriedenen Bobic braucht auch keiner.
Ja, ich habe lange überlegt, ob mich das eigentlich stören soll mit diesem klaren Dementi, weil ich als Fan immer so den Eindruck habe, Mensch, der lässt einen irgendwie so ein bisschen in Ungewissheit zurück. Und dann habe ich überlegt, dass eigentlich ich als Fan an der Stelle gar nicht so wichtig bin, sondern es wichtig ist, dass der Verein weiß, was er will. Und ich hoffe, dass er damit, also ich gehe davon aus, dass sie sich intern schon beraten haben. Die werden den gefragt haben, wenn die dir das Angebot machen, würdest du gehen? Und wenn er sagt, ja, könnte ich mir vorstellen, dann fängst du jetzt eigentlich schon an, dich vorzubereiten und einen Ersatz zu holen für ihn. Das wäre wichtig, dass sie da mit offenen Karten spielen und ehrlich sind untereinander. Ich gehe davon aus, dass sie das tun. Kann es natürlich nicht beweisen.
Nee, aber ich denke auch, dass da wahrscheinlich jeder Bescheid weiß. Und Bobic ist, glaube ich, auch so ein Typ Mensch, der ganz klar in Gesicht sagt, also ich würde gehen oder ich will gehen. Und wenn dann das Angebot kommt. Aber ich habe auch gehört, dass er dennoch bis zum Ende der Saison wohl bleibt und die neue Kaderplanung übernehmen will. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Ich habe sowas gehört, dass er nicht vorm Sommer, wenn dann geht.
Entschuldigung. Gut, lassen wir uns überraschen, was da passiert. Weißt du, was mich noch stört?
Ich werde ihn fragen, wenn ins Lager kommt.
Ja, frag ihn mal. Ob was dir sagen wird? Ich weiß nicht.
Ja.
Weißt du, was mich noch stört?
Stimmt, ein ehrlicher Mensch.
Er hatte, als er aus Frankfurt weggegangen ist, und ich bin ja jemand, der selber über viele Jahre Wochenendbeziehungen hatte, nach Berlin und gependelt ist, ich kenne ja, wie das ist, gesagt, er will einfach nicht mehr pendeln. Seine Familie ist in Berlin, er war Jahre in Frankfurt, ist immer hin und her, er möchte, dass das jetzt aufhört. Wenn er dann tatsächlich anderthalb Jahre später wieder zurückgeht nach Frankfurt, fände ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig, denn er würde ja dann beim DFB arbeiten. Kann auch sein, dass man jetzt sagt, naja gut, aber da musst du dann halt eben nicht Vollzeit in Frankfurt sein. Aber eigentlich ein Widerspruch ist es schon, oder? Wenn du dich aus Frankfurt verabschiedest, um zu sagen, du willst jetzt endlich in Berlin arbeiten, um dann anderthalb Jahre später beim DFB in Frankfurt wieder eine Stelle zu besetzen. Also komisch wäre es schon.
Natürlich wird komisch. Also wie gesagt, das war ja wohl sein Hauptding, dass er halt, wie gesagt, nach Berlin kam, auch weil da sein Wohnsitz ist. Und also wie gesagt, ich würde es begrüßen, wenn er bleibt, weil ich habe eigentlich großes Vertrauen in ihn. Man muss sehen, dass er in Frankfurt auch die ersten zwei Jahre nicht diesen Erfolg hatte. Der Erfolg kam erst, sag ich mal, mit dem dritten Jahr, und nachdem er den DFB-Pokal dann gewonnen hatte. Und von da an ging es stetig bergauf. Und Frankfurt ist im Prinzip immer noch Bobic sein Baby. Man kann drehen und wenden, wie man will. Gut, jetzt ist ein neuer Stürmer da hingekommen und das alles. Und die Mannschaft hat sich ein bisschen verändert. Aber die Mannschaft wäre nicht da, wo sie jetzt ist, wenn Bobic nicht da gewesen wäre. Das ist Fakt.
Ja.
Und ich habe die Hoffnung, dass das mit Hertha in zwei, drei Jahren dann vielleicht genauso ist.
Du weißt aber, ich wäre schon erleichtert, wenn wir am Ende der Saison auf einem gesicherten Platz sind, der weit weg ist vom Abstiegsplatz. Keine Relegation, das brauche ich nicht normal, sonst werde ich komplett ergrauend, fürchte ich. So schön das nachher war mit der Relegation, dass man gewonnen hat, aber die Zeit vorher war die Hölle.
Man braucht es nicht, das stimmt. Ja, und überhaupt das Ganze drumherum. Und als Marat gekommen ist, der hat ja von Anfang an von der Relegation gegen HSV gesprochen. Und manchmal kam es mir so vor, als wenn er das richtig heraufbeschworen hat, weil er in Bielefeld wechselt er den Ballschläger auf immer ein, ohne Not. Und der verdammt eigentlich den Klassenerhalt mit Mittelstädt zusammen. Und das war alles so komisch manchmal, ja. Und auch das Hinspiel gegen HSV, da stellt er eine Mannschaft auf, die eigentlich nicht so richtig gepasst hat, ja. Zum Glück hat zum Rückspiel wohl Boateng dann die Mannschaft gestellt, und da hat man auf einmal gesehen, was in der Mannschaft drinsteckt, ja. Und das war alles so ein bisschen komisch, und wir wollen mal jetzt hoffen, dass es unter Schwarz jetzt alles so weitergeht und besser wird, und ich denke mal schon, dass wir mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben werden. Ich habe einen guten Bekannten hier, der ist VfB Stuttgart-Fan, mit denen unterhalte ich mich öfters, ja. Und wie gesagt, er würde sich auch freuen, wenn wir zusammen uns auf dem 13., 14. Tabellenplatz wiederfinden, und dann wäre alle tut für die Saison.
Das könnte für beide eng werden, aber wir hoffen das Beste für Hertha.
Aber ich denke immer noch, dass mehrere Mannschaften schlechter sind. Ich sehe halt mehrere Mannschaften fußballerisch viel schlechter als Hertha. Stuttgart sowieso auch. Ja,
aber Bochum zuletzt auch besser gewesen. Lassen wir uns überraschen, wie die alle auftrumpfen dann nach dem Jahreswechsel.
Zu Hause sind die jetzt stark geworden. Und das ist halt, wie gesagt, doch erste Spiel von Hertha, da habe ich auch ein bisschen Bammel vor. Wobei andererseits denke ich mal, dass das auch ein einfacheres Spiel wird, weil es halt, man entdeckt sich wieder neu und dadurch wird alles wieder Neues werden. Ja? Und deshalb denke ich mal, dass das Spiel einfacher wird, als wenn es jetzt am Ende der Saison gewesen wäre. Gut, andere Sache.
Ich habe dich vorhin bei den Wintertransfers so ein bisschen gestoppt. Kunja hast du schon erwähnt, der ist natürlich schon weg, aber eventuell gibt es dann nochmal Geld. Hatte ich mir auch nochmal notiert, haben wir beide gemacht wahrscheinlich.
Ja.
Ganz wesentlicher Punkt war natürlich nochmal, Wladimir Darida ist weg von Hertha BSC, wechselt nach Griechenland, geht da zu Aris Saloniki. 7 Jahre war bei uns. Das Laufwunder hat heute noch die Bestmarke der Laufleistung in einem Spiel in der Bundesliga. 14,65 Kilometer im Juni 2020 gegen Borussia Dortmund. Zum Schluss ist oftmals kritisiert worden, hatte vielleicht nicht mehr ganz so die Form, die er früher mal hatte und hatte ja auch seinen Stammspielerstatus ja verloren. Nichtsdestotrotz, toller Spieler, schön, dass er bei Hertha BSC war.
Ja,
ich mochte
kann man eigentlich auch nur unterstreichen und für ihn ist es wahrscheinlich jetzt das Beste, dass er gegangen ist, weil er hat viel geleistet, der Hertha. Und wie gesagt, war immer der Motor und hat immer gemacht und getan, konnte sich immer auf ihn verlassen. Hat halt vor dem Tor öfters versagt, aber gut, dafür hat er andere Sachen. Er war ja auch nicht als der Torjäger eingekauft oder so, sondern er ist ja halt, wie gesagt, diese Motormaschine, sag ich mal, die den springen lassen soll. Ja. Und wie gesagt, dazu nochmal kann man auch nur bedanken sich bei ihm und ihnen alle Tüte wünschen für die Zukunft und war ein guter Hertha-Spieler, an den man immer zurückdenken kann.
Ich denke, dass Hertha muss sparen. Da ist jemand, der, ich sag mal, seine beste Zeit bei Hertha BSC hinter sich hat. Jemand, der jetzt von der Gehaltsliste runterkommt und der aber 7 Jahre war, glaube ich, bei Hertha BSC. Hast du ja heute auch nicht mehr so oft, dass jemand so lange bleibt.
Ja.
Und auch neben dem Platz niemand, der sich irgendwie beschwert hat, wenn er nicht spielt, zurückhaltend, angenehm, also so, wie man sich das oftmals öfter von Fußballspielern wünschen würde. Es ist noch einer gegangen, Linus Gechter wird verliehen, soll Spielerfahrung bei Eintracht Braunschweig jetzt bekommen. Der hat ja schon mal bei Hertha gespielt. Er ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, so ein Verlierer der Saison, aber die neu gekauften Profis, die in die Innenverteidigung kamen, die haben ihn verdrängt, ne? Bisschen schade.
Ja, nun hat das auch wahrscheinlich damit zu tun gehabt, weil er ja eine Mandel-OP hatte und dadurch ziemlich viele Verletzungen hatte und sich jetzt halt wieder rangekämpft hat. Aber von dem Gesichtspunkt ist es doch nur gut, dass er jetzt bei Braunschweig, da spielt er, da kann er sich wieder voll aufbauen. Und dann kommt er nächste Saison wieder zu uns und dann ist er eine Alternative.
Ja, also wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass ein Gechter vielleicht auch ein Martha und Dardoi bei Hertha wieder eine größere Rolle spielen. Ich finde, die haben in der Zeit, als sie gespielt haben, sofort funktioniert. Okay, sie haben dann auch eine schlechte Phase gehabt. Aber so vom Herzen her als Berliner würde ich mir eigentlich wünschen, wir würden sie wieder öfter sehen nach der Leihe. Irgendwie hänge ich an denen. Also die haben mir echt gut gefallen. Und Dardai ist natürlich sowieso nochmal ein Name, naja, als Hertha-Fan.
Na, Dardai würde ich sowieso sagen, den kannst du auch im Mittelfeld mit einsetzen. Ich meine, warum nicht? Er hat die Spielanlage und alles. Und der könnte da auch den Simonic, der ja nur einen Leihvertrag hat, der nächstes Jahr dann auch wieder weg ist, weil den kann sich Hertha bestimmt nicht leisten. Und dann kann er vielleicht im defensiven Mittelfeld spielen. Und er ist ein toller Aufbauspieler und kann die Sache sehr gut Alexander. Und vielleicht wird er daraufhin auch umgebaut, weil ich denke, in der Innenverteidigung ist mit Kemp und den Rochel und da sind wir eigentlich so gut besetzt jetzt, dass er da wenig Chancen hat. Und dahinter steht ja auch noch der Uremovic oder so, irgendwie so heißt er.
Ja, Uremovic, glaube ich.
Ja, Uremovic, ja, Philipp. Sag mal, Philipp.
Bei denen, es gibt genug Spieler bei Hertha, wo ich mich echt schwer tue. Ich sage nicht umsonst immer nur Deo und nicht Deo Weisio und den Nachnamen habe ich schon ganz weggelassen, ehe ich es immer versaue cool. Oder so.
Ja.
Ist manchmal echt total herausfordernd geworden bei Hertha BSC. Ja.
Aber nicht nur bei Hertha, überall, denke ich.
Ja, ich meine, Gechter geht ja noch und Selke kriege ich auch noch hin. Apropos Selke. ja, eigentlich, ich kann ein bisschen Gerüchteküche, aber wir wissen es nicht. Nach wie vor ist es so, Selke ist Großverdiener bei Hertha BSC. Ich glaube, da wollen eigentlich beide Seiten, dass er geht. Sollte er gehen, es hieß, eventuell könnte Florian Niederlechner für ihn kommen. Ist unbestätigt, ist bisher Gerüchteküche. Könnte so sein. Ich würde ja immer noch hoffen, dass, du hast ja eben schon genannt, ein Scherhand eventuell auch im Sturm was machen kann. Oder ein Gankam, auch Nader El-Jindawi darf man nicht vergessen. Den versucht man ja auch an die Profis heranzuführen. Zumindest sehr wuselig, ob er das schafft, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt so die Bilanz der letzten Jahre von Selke sehe, könnte man sagen, ja, warum nicht? Also ein Treffergigant war Selke jetzt auch nicht. Also warum nicht die Jugend da ranlassen? Mich würde es freuen, wenn sie es täten. Peter Pekari könnte wahrscheinlich noch gehen, das kann ich mir gut vorstellen. Lukas Ulrich ist umworben bei den Linksverteidigern. Da weiß ich nicht, ob man den halten kann.
Ja, ich hoffe, dass er halten kann. Weil wenn man sich die Zukunft ansieht, wenn Mittelstädt steht im Gespräch zum VfB Stuttgart zu gehen. Wenn der Sosa da verkauft wird, dann brauchen sie da wieder einen. Und Mittelstädt ist nicht abgeneigt zu gehen, habe ich gehört. Der will also auf keinen Fall verlängern. Bei Plattenhardt läuft der Vertrag auch aus. Ich meine, dann brauchen wir da draußen wieder einen. Und dann ist Ulrich vielleicht eine super Alternative. Ich meine, wenn so viele Clubs an den dran sind und den unbedingt haben wollen, warum soll Hertha nicht alle daran setzen, den zu behalten? Ja, und der Björkan, der dann wiederkommt, ja, er hat ja auch nicht überzeugt und der könnte dann als Backup sein, denke ich mal.
Björkan könnte aber auch einer sein, den man eventuell gehen lässt. Ist auch noch nicht offiziell, wenn man schon von gehen lässt oder gehen spricht. Du hast ihn eben schon erwähnt, Lee hat eine ganz unglückliche Rolle bei Hertha gespielt. Verletzt oder wenn er gespielt hat, der Junge war überfordert, hatte ich den Eindruck. Angeblich steht er davor, wieder nach Korea zurückzugehen, zu seinem alten Verein. Erscheint mir, also ich glaube, das Abenteuer Bundesliga, das hat nicht funktioniert mit ihm. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass das noch funktioniert. Es tut mir leid für den, aber ich glaube, das war nichts. Oder siehst du es anders?
Nee, der Meinung bin ich auch. Also ist wahrscheinlich für den Jungen der Beste, aber der Junge, der ist auch schon 24, 25.
25 ist er.
Ja, und da ist bestimmt das Beste, wenn er wieder in seine nach Hause fährt im Prinzip und da weiterhin, er war ja ein Star schon in seinem Land und dann soll er auch wirklich wieder da spielen und er passt wahrscheinlich wieder nicht in diese Mannschaftsgefüge mit rein, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, dass einfach die Charaktere nicht stimmen, ja, und da muss man halt dran arbeiten. Und dann sollte man auch den Jungen so schnell wie möglich eigentlich wieder die Chance geben, dass er woanders spielen kann. Weil ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Form ein Stammspieler wird. Ja. Komischerweise, wenn der Lee zur Union gegangen wäre, da hätte er wahrscheinlich eine bessere Perspektive gehabt, weil irgendwie bauen die Mannschaft ganz anders um die Spieler einzeln so hinzukriegen, so wie sie haben müssen. Die haben ihr festes System, die sind gewachsen. Na, jedet. Bei Hertha war zu viel mit den ganzen verschiedenen Trainern. Die sechs Trainer sind in den letzten 3 Jahren da gewesen, glaube ich. Und da sind zu viele verschiedene Systeme gespielt worden und zu viele verschiedene Sachen gemacht worden. Und daher, denke ich mal, ist es das Beste, dass man nicht gehen lässt. Und dann sieht man, man hat ja auch noch hinten ran, hat man ja, wie gesagt, die noch junge Spieler im Sturm, die man dafür dann als Ersatz nehmen kann.
Ja. Du hast es gerade gesagt, in einem funktionierenden Team ist natürlich auch immer einfacher reinzukommen als Neuer. Und da, gut, das ist bei Hertha im Moment nicht der Fall. Die versuchen sich zu finden. Das ist natürlich ungleich schwerer, na klar. Du brauchst ja nur sehen, Haraguchi, wie war der bei Hertha, wie war der bei Union? Da kennst du ja kaum wieder.
Ja, ja.
Schmerzhaft, aber es ist so.
Naja, als er bei Hertha gespielt hat, wo er angefangen hat, die erste Saison hat er auch gut gespielt. Du kannst Haraguchi war eine sichere Bank, da kam keiner dran vorbei. Wenn er gespielt hat, dann der Raum war zu, weil er alle zugelaufen hat. Und dann kam halt bloß, wie gesagt, wieder andere Spieler, dann hat er auch immer nicht mehr reingepasst in den Trainer, sein System. Dadurch, dass er zu Hannover ging, da war er ja auch bloß Mitläufer. Und dann ist er zur Union und auf einmal spielt er wieder Bundesliga. Kein Mensch versteht's. Weil halt Union dieses Konstrukt hat, da wird ein Spieler dahingestellt und der spielt sein Spiel und der darf sein Spiel spielen, das, was er spielen kann.
Wobei ich Haraguchi bei Hertha auch als immer emsig, immer fleißig, aber auch immer als unglücklich empfunden habe. Also, ich habe ihn gar nicht so stark gesehen bei Hertha, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja. Also, es ist vorbei. Ich versuche den auch zu vergessen, dass er ja mal bei Hertha war und dass er dann erst bei Union so richtig aufgeblüht hat. Ich versuche das gerade zu verdrängen, hat gerade nicht geklappt.
Ist ja auch nett.
Ja, ich habe mir zwar nochmal eine Notiz gemacht mit Leihspielern, aber um ehrlich zu sein, die gehen wir jetzt nicht durch, würde ich sagen. Das brauche ich persönlich jetzt nicht. Da wird sich im Sommer wahrscheinlich noch was ergeben. Ich sehe da im Winter im Moment nichts. Ein Punkt hätte ich noch. Wen können wir noch gebrauchen? Meines Erachtens ganz klar Sturm. Also entweder wenn Selke geht oder so, wie es bisher funktioniert hat, wenn man noch einen guten Stürmer bekommen könnte, ich würde den sofort nehmen. Hättest du noch eine Alternative?
Ich bin auch eigentlich positiv mit den Liedernächler, wenn der kommt, weil er ist so ein kleiner Kampfschwein, so ein kleiner Moralapostel, der macht und tut und ist was auch nicht so der Torjäger, aber ich glaube, dass er eine Menge bewegen kann und eine Menge mitreißen kann. Und ist vielleicht nicht so das Verkehrteste. Allerdings sehe ich also jetzt mit einem direkten Stürmer, den Hertha da verpflichten kann, ja, da muss das Scouting-System bei Hertha hoffentlich richtig gut sein, dass da mal nochmal einer kommt, der mal richtig einschlägt.
Ja, die Frage wäre, wenn es so einen guten Stürmer, absehbar einen guten Stürmer gäbe, ob der jetzt im Moment, ich meine, wir sind ja nicht der einzige Verein in Europa, der dann ausgerechnet jetzt sagt, Mensch, Hertha, das ist es. Man kann ja immer so ein bisschen punkten vielleicht mit der Stadt und sagen, hey, nochmal so, mit der Niederlechner ist 32, nochmal in Berlin leben, da hast du auch ein bisschen was neben dem Fußball, wo du sagst, das finde ich ganz cool, aber das alleine ist es natürlich auch nicht.
Ja, aber ich sage mal, die ganzen Begebenheiten bei Hertha BSC sind ja nicht die schlechtesten. Die haben einen guten Trainingscampus, die haben alles, was ein Bundesligist braucht. Also vom Umfeld her, was Hertha geschaffen hat, auch jetzt, die haben ja ein neues Medizinzentrum da gebaut und alles. Von daher ist das also alles eigentlich top. Also jeder Spieler, der kommen will und das sieht, der sagt, oh Mensch, ja, sieht alles sehr vernünftig aus. Hier könnte man gut Leistungssport bringen.
Ah, ich glaube, aber du siehst da gerade Hertha besser, als ich es jetzt sehen würde, weil die Infrastruktur da ist. Da wäre ich auch mit dabei, ja. Aber man muss ja auch sagen, dieser Schatten, der über dem Verein ist, was haben die in den letzten Jahren gemacht? Dieser Disput mit Windhorst, das Geld verpulvert, ständiger Trainerwechsel, das gehört ja auch dazu. Und da würde ich sagen, hey, tolles Trainingsplatz, aber drumherum brennt die Luft. Also da, weiß ich nicht, ich glaube, da muss sich Hertha erst wieder was erarbeiten, dass er als gute Stelle oder als guter Verein wirken. Es war mal unter Preetz besser, als das hieß, Hertha ist ein Ausbildungsverein. So die, wie hieß er denn, wie hieß er, jetzt fällt mir der Name nicht ein, verdammte Axt, der nachher nach Italien gegangen ist, der rechts gespielt hat, eigentlich Verteidigung, aber offensiv, Lazzaro.
Ja,
da hat man Spieler aufgebaut und gesagt, ich mache aus dem guten Spieler, der zu den großen Vereinen weitergeht. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass unser Image da besser wird.
Ja gut, dadurch, dass die Millionen da waren und dadurch, dass die Spieler eingekauft wurden, auf einmal aus einem ganz anderen Regal, dadurch ist dieser Nimbus ist weg.
Ja, leider.
Da wirst du wahrscheinlich auch jahrelang für brauchen, um da mal wieder hinzukommen. Und aber lass doch mal jetzt so Nankam, den sie ja wieder geholt haben, lass ihn nochmal in der Rückrunde einschlagen. Auf einmal sagen sie, oh Mensch, du kannst bei Hertha auch was dazulernen. Und nur so geht es. Meine Dortmund hat es ja nicht anders gemacht. Wenn du überlegst, Dortmund, da kam der Sanchez, der hat bei Dortmund ist er aufgebaut, dann ist er teuer verkauft worden. Jetzt kam Bellingham aus der zweiten Liga aufgebaut worden. Also was heißt aufgebaut? Der war ja schon ein guter Spieler. Aber jetzt kann er da richtig gut weiterverkauft werden. Und vielleicht sollte man, wenn man so ein bisschen Glück hat und so junge Spieler endlich mal so ein bisschen hochkriegt und wenn das passiert, dann kann man auch langsam so wieder diesen Nimbus kriegen, dass man sagt, okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen stärker, jetzt können wir wieder junge Spieler holen, die können bei uns Spielpraxis kriegen und können dann in größere Vereine gehen.
Dazu
braucht es noch ein bisschen Zeit.
Aber ich glaube, genau das, was du sagst, ich glaube, genau da muss Hertha sowieso hin. Aus finanziellen Gründen, die werden mehr auf die Jugend setzen müssen, die werden sich mehr trauen müssen. Beim Christensen hat das ja ganz gut geklappt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit den anderen Spielern ist, dass man wirklich diese eigene Akademie wieder mehr sagt, wir müssen nicht nur mehr Spieler, wir wollen es jetzt auch. Das ist jetzt unser Weg. Ich würde mich drauf freuen. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Von den Wintertransfers habe ich mehr oder weniger alles durch. Ich hatte mir als Ausblick noch geschrieben, 21. Januar geht es wieder los, ist noch ein bisschen hinne. Bochum gegen Hertha, Hertha Wolfsburg, Hertha gegen Union.
Das wird eine nette Woche werden, ne? Die Woche gleich zum Anfang, ich meine, ist so ein kleiner Dosenöffner und ein kleiner Wahrsager, sag ich mal.
Ja,
wie gesagt, ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, in Bochum wird es bestimmt nicht einfach, aber ich denke, dass es in Bochum jetzt als erstes Spiel einfacher ist, als wenn wir vor der WM-Pause das Spiel noch gehabt hätten, weil Bochum als Heimmannschaft da unheimlich gewachsen ist. Die haben ja die letzten drei Heimspiele gewonnen. Und habe ich jetzt eigentlich weniger Angst wie vorher, muss ich sagen. Also bin ich ganz froh, dass das Spiel jetzt als erstes Spiel stattfindet.
Ja, also ich werde da jetzt nicht in die Glaskugel gucken. Ich habe echt keine Ahnung, was uns da erwartet. Ein bisschen Angst habe ich schon, dass natürlich der Saisonstart, wenn man die drei Spiele nicht gut spielt, so ein bisschen daneben gehen könnte. Aber ich hoffe jetzt, dass genau dran arbeiten. Wir werden einen anderen Kader sehen, als wir ihn im November gesehen haben. Ob er besser wird, weiß ich nicht. Alles die Spieler, die jetzt gehen oder gegangen sind oder gehen könnten, das sind alles keine Stammspieler von Hertha BSC. Ja. Das finde ich eigentlich das macht mich ganz hoffnungsfroh, dass das sozusagen keine Leistungsträger sind, die jetzt gerade gehen, sondern erstmal Spieler, die vor allem von der Gehaltsliste kommen, die Hertha finanziell entlasten. Eine sportliche negativen Auswirkungen würde ich jetzt erstmal nicht erwarten. Und vielleicht kommen ja dann doch noch ein Spieler, der uns einen Tick weiterhilft. Und vielleicht machen sie auch gute Arbeit in den USA. Und dann werden wir eine viel, viel bessere Hertha sehen.
Ich werde hier dermaßen pushen, dass sie hier richtig trainieren, richtig alles machen und dann wird es schon klappen.
Ja, mach das auf jeden Fall.
Ich werde bestimmt ein paar Tage da vor Ort sein und werde mir die Sache genau ansehen. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen mit manchen Leuten reden und dann werden wir weitersehen.
Also ich beneide dich drum. Ich wünsche dir vor allem viel Spaß. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass es hier nicht in der Gegend ist, aber es ist natürlich auch Winter. Also wahrscheinlich ist es ganz gut, dass man in Florida ist. Freue mich aber für alle Hertha-Fans in den USA, die halbwegs in der Nähe wohnen, dass sie einen Anlaufpunkt haben und sich das angucken können. Und für dich freut es mich sowieso.
Ja, danke schön. Ja. Ich freue mich auch richtig drauf und das wird bestimmt eine richtig tolle Woche werden. Und ja, wir werden sehen, was passiert.
Dann sind wir, glaube ich, durch. Dann würde ich mich schon bedanken wollen bei dir. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Naja, anderthalb Stunden sind es nicht, ein bisschen drunter, aber die Zeit ist geflogen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber...
Ach, es ging sehr schnell, ja. Hat Spaß gemacht.
Ja, ja.
Und vor allen Dingen, dass ich dein 100. Gast sein durfte, das ist sowieso für mich eine Ehre gewesen und ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal.
Ja, der 100. Gast bist du wahrscheinlich nicht, aber es ist die 100. Folge.
Wieso hast du nicht bei jeder Folge einen Gast gehabt?
Naja, aber es gibt ja auch, es hat sich ja manchmal auch wiederholt. Also es sind, glaube ich, weniger als 100 Leute, mit denen ich gesprochen habe. Aber annähernd, es waren viele.
Ja, gut. Ich meine, ich will hier jetzt nicht Erbsen zählen.
Nee, ich auch nicht. Also in dem Sinne, ich sage jetzt einfach mal vielen Dank. Komm gut, frohe Weihnachten wünsche ich vor allem. Komm gut ins neue Jahr und dann ganz viel Spaß im Trainingslager. Und alles Gute nach Florida.
Ja, und ich bedanke mich auch nochmal und wünsche dir auch frohe Weihnachten, guten Rutsch und ein bisschen wärmeres Wetter bei dir und kann nur noch sagen, ein schönes Hahohe, wa?
Ja, genau. Hahohe. Mach's gut.
Bis dann. Ciao.